Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
Leute, es geht bergauf. Ja, man spürt jetzt deutlich, dass die Tage wieder länger werden. Ungeduldige Gärtner, die warten natürlich schon sehnsüchtig darauf, endlich die neue Saison zu eröffnen. Vor allem im Nutzgarten. Manch ein Gemüse kann man nämlich tatsächlich schon im Februar oder März anbauen und dadurch früher ernten als im Freiland. Welche Voraussetzungen ihr dafür braucht, welche Bauweisen es gibt und welches Gemüse sich für den frühen Anbau eignet, darum geht's in dieser Folge. Ich bin Carina und ihr seid hier beim Podcast Grünstadtmenschen. Nach dem langen Winter, der ja irgendwie kein richtiger Winter ist, sehnt man sich nach frischem Gemüse aus dem Garten. Ihr freut euch im Frühjahr sicher auch über zarten Kopfsalat, Kohlrabi oder den ersten Schnittlauch. Im Frühbeet kann man die Ernte wohl um einige Wochen vorziehen. Wie man das erreichen kann, darüber sprechen wir in dieser Folge. Meinen heutigen Gast, den kennen die meisten von euch schon. Es ist mein Kollege Volkert Siemens, der einen großen Garten hat und darin einiges an Obst und Gemüse anbaut und auch viel ausprobiert. Volkert ist eigentlich gelernter Baumschulgärtner. Das heißt, sein Herz schlägt auch für Bäume und Sträucher. Und als Chefredakteur von Das Haus ist er auch in baulichen Themen ziemlich fit. Hallo Volkert.
Hallo Carina.
Sag mal Volkert, wie sieht's denn eigentlich aktuell in deinem Frühbeet so aus?
Also ehrlich gesagt noch ein bisschen trostlos. Also ich habe so einen Frühbeetkasten, der steht momentan noch hochkant an der Wand. Der ist aus Holz und deswegen habe ich den so ein bisschen regengeschützt hingestellt, damit der ein paar Jahre länger hält, weil Holz ist ja doch nicht sehr witterungsbeständig.
Das stimmt. Zählst du denn auch so zu den ungeduldigen Gärtnern und möchtest jetzt endlich langsam so auch bald wieder frisches Gemüse aus dem eigenen Beet ernten?
Ja, ich werde auf jeden Fall am kommenden Wochenende mal Salat und Kohlrabi im Haus vorziehen und dann ins Frühbeet pflanzen, wenn die Pflanzen dann größer sind. Und das sind eben zwei Kulturen, die sich auch im Frühbeet wirklich lohnen. Also die sind nicht nur deutlich früher erntereif, sondern auch ziemlich zart und angenehmer Nebeneffekt. Man hat nicht so viele Probleme mit Schnecken.
Ah, Schnecken, da sagst du was. Dazu habe ich auch noch eine Frage, aber die spare ich mir noch für später auf. Wir fangen jetzt erstmal so der Reihe nach an, denn mich interessiert, was sind denn eigentlich so die Vorzüge eines Frühbeets? Also was ist das Geheimnis, um im Beet bereits im Frühjahr gärtnern zu können?
Also der Fachmann spricht ja von der sogenannten Ernteverfrühung, so heißt das im Agrardeutsch. Und das Prinzip ist dabei eigentlich immer gleich. Also man versucht entweder mit Folientunneln, Frühbeetkästen oder auch mit einem Gewächshaus dafür zu sorgen, dass sich eben der Boden im Frühjahr möglichst schnell und stark erwärmt. Und dabei nutzt man den Treibhauseffekt, den kennt heutzutage jeder, siehe Klimawandel. Mhm. Und Glas hat eben die Eigenschaft, dass es zwar die Infrarotstrahlung durchlässt, dass aber die reflektierte Strahlung quasi nicht wieder durchs Glas nach außen dringt oder zumindest nicht in dem Umfang. Und dadurch wird es eben unter einer Glasabdeckung relativ warm. Und dadurch erwärmt sich dann auch die Erde schneller und stärker. Und natürlich hat das auch den Effekt, dass die Abdeckung nachts auch in gewisser Weise vor Spätfrosten schützt. Also nicht komplett, aber ein, zwei Grad wärmer ist es unter der Abdeckung auch nachts normalerweise noch.
Frühbeet ist ja immer so ein ganz allgemeiner Begriff. Ich finde, da hat man irgendwie so 1000 Bilder vor Augen. Ich finde, sowas kann ja auch recht unterschiedlich aussehen. Welche Modelle gibt es denn so und auf was sollte man achten?
Also die meisten Bausätze, die man so kaufen kann, die haben eigentlich fast alle einen Rahmen aus Aluprofilen. Ich würde mal sagen, so 80% der Frühbeete, die so am Markt sind, also der Frühbeetkästen, muss man ja sagen. Und Wände und Dach bestehen dann meistens aus sogenannten Stegplatten, aus Polycarbonat, also transparente Platten. Und einige Anbieter, die haben auch Modelle mit Acrylglas im Angebot, also Plexiglas, kennt man auch unter dem Markennamen. Ja. Die wirken etwas hochwertiger, das ist auch normalerweise Klarglas. Die sind aber auch deutlich teurer und auch schwerer.
Okay.
Die Stegplatten, die lassen nicht so viel Licht durch wie Plexiglas. Aber das ist gar nicht unbedingt ein Nachteil, weil die jungen Pflanzen im Frühjahr bei starker Sonneneinstrahlung auch schnell mal verbrennen. Und darum ist es eigentlich besser, wenn die nicht das volle Sonnenlicht im Frühjahr gleich abkriegen. Und außerdem haben die Stegplatten auch eine bessere Wärmedämmung, weil das eben, die sind eben doppelt. Die haben so Luftkammern zwischen den beiden Oberflächen. Ja, so ein klassischer Frühbeetkasten, der hat eben eine zu einer Seite geneigte Klappe, Fensterklappe. Und es gibt aber auch Modelle mit Satteldach, die haben eben zwei Klappen und in der Mitte einen First. Und die können dann auch breiter sein, weil man eben von beiden Seiten arbeiten kann. Also empfehlenswert sind bei Frühbeeten auf jeden Fall automatische Fensterheber, weil die Jungpflanzen natürlich gerade bei starker Sonneneinstrahlung im Frühjahr relativ schnell verbrennen. Und da ist es gut, wenn man sich nicht selber um die Lüftung kümmern muss und um die Temperaturregulierung, sondern wenn diese Heber automatisch die Fenster öffnen. Also die haben einen Druckzylinder mit so einer Flüssigkeit, die dehnt sich bei Wärme aus. Also die funktionieren quasi komplett ohne Strom oder Batterie, okay, oder irgendwas. Ja. Einfach, wenn man so will, mit Solarenergie.
Okay, ja.
Und bei sehr leichten Modellen ist es auch wichtig, dass man sie gut im Boden verankert. Die wehen schon auch mal weg, wenn es ordentlich stürmt. Und man sollte auch die Klappe verriegeln können, damit der Wind nicht drunter fassen kann. Und dann eine Fixierung der Klappe ist auch wichtig. Eine sichere Fixierung der Klappe, sonst kann es halt vorkommen, wenn man gerade seinen Salat pflanzt, dass man die Klappe auf den Kopf kriegt. Und das will man ja auch nicht.
Nee, das stimmt. Also Unfälle beim Gärtnern, die sollte man natürlich vermeiden, ne? Aber das mit der Klappe, ja, das ist schon nicht so ohne. Aber die anderen Modelle, das mit der automatischen Fensterhebevorrichtung, das ja, das klingt wahnsinnig technisch. Also ich als Frau, ich denke immer so, dann lieber so ein schöner Holzkasten, weißt du, mit so, das sieht irgendwie auch lieblicher aus, oder?
Aber klar, das klingt erstmal technisch, aber eigentlich ist es eine relativ simple Technik. Das ist einfach nur ein hydraulisches System. Von, also die Flüssigkeit dehnt sich bei Wärme aus und dann wird so ein, aus so einem Druckzylinder so ein Stempel hochgeschoben und über einen Mechanismus öffnet der dann eben das Fenster. Das ist eigentlich recht simpel.
Okay.
Gibt es auch bei Gewächshausfenstern zum Beispiel.
Ja.
Ne? Da ist es eigentlich
auch
gängiger.
Praktisch. Ja. Wie groß sollte denn eigentlich so ein Frühbeetkasten sein? Also hast du da irgendwie so ein paar Zahlen, um es ein bisschen anschaulicher zu machen?
Also als passionierter Gemüsegärtner würde ich sagen, so groß wie möglich.
Mhm.
Aber das Spaß beiseite. Also wenn der Frühbeetkasten nur eine Fensterklappe hat, dann darf er auf jeden Fall nicht zu tief sein. Mhm. Also Tiefe, das heißt Abstand zwischen der vorderen und hinteren Wand.
Ja.
Weil man ja die hintere Wand noch einigermaßen bequem erreichen sollte, wenn man das ganze Beet bepflanzen will oder auch jäten will oder was auch immer. Und die Breite, die richtet sich vor allen Dingen nach dem vorhandenen Platz. Also die Fenster, die sollten möglichst nicht breiter als 1,20 Meter sein. Also wie gesagt, 1 Meter tief, nicht tiefer als 1 Meter und Fensterbreite nicht mehr als 1,20 Meter, sonst wären sie doch recht schwer. Und wenn man ein breiteres Beet haben will, das ist natürlich kein Problem, dann muss man einfach mehrere Fenster nebeneinander setzen. Oder ein längeres Beet, muss man ja sagen. Mhm. Da muss man mehrere Fenster nebeneinander setzen. Und dann ist jede Länge denkbar. Also das ist ganz nach persönlichem Geschmack und Anzahl der Pflanzen, die man eben kultivieren will.
Mhm.
Die Höhe, die hängt auch so ein bisschen von der Verwendung ab. Also wenn man es wirklich für die Vorkultur nutzt oder für die Ernteverfrühung oder Jungpflanzenanzucht, dann reichen so 20 bis 30 Zentimeter. Und hinten dann eben ungefähr 20 Zentimeter mehr als vorne. Und einen optimalen Lichteinfall hat man natürlich bei möglichst starken Gefälle.
Mhm.
Aber gekaufte Frühbeete, die haben auch transparente Wände. Also da fällt sowieso genug Licht rein. Nur wenn man zum Beispiel ein Frühbeet aus Holz hat, also einen Kasten aus Holz, wo kein Licht durchkommt, dann ist ein etwas steiler stehendes Fenster schon ganz, ganz sinnvoll.
Wer jetzt so bei den handelsüblichen Bausätzen nicht fündig wird, der kann sich wahrscheinlich auch sein eigenes Frühbeet bauen, oder?
Ja, das kann man durchaus machen, wenn man handwerklich nicht ganz ungeschickt ist. Und in dem Fall sollte man den Korpus aus witterungsbeständigem Holz bauen. Also da kann man Douglasie zum Beispiel nehmen oder auch Lärche.
Lärche, ja.
Ist beides relativ witterungsbeständig und trotzdem preislich noch einigermaßen im Rahmen. Man könnte natürlich auch Eiche nehmen, aber das ist deutlich teurer. Und als Abdeckung kann man, falls man hat, natürlich auch einfach alte Fenster nehmen. Oder eben selber Fenster bauen aus Holz oder Alurahmen und dann mit Stegplatten. Dieke und ich haben übrigens mal ein Frühbeet gebaut bei mir im Garten als Fotoproduktion.
Mhm.
Das ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre her oder so. Das war auch in Mein Schöner Garten abgebildet. Und ich glaube, die Anleitung, die gibt es auch noch online auf meinschönergarten.de. Wer sich das mal angucken will, findet man bestimmt über Google. Frühbeet, meinschönergarten.de. Genau.
Und was ist aus dem Frühbeet geworden?
Das Frühbeet habe ich noch. Das ist das, von dem ich vorhin erzählt habe. Das ist
noch
hochkant
an der Wand lehnt.
Ja, ich wollte es gar nicht unbedingt behalten, aber anschließend wollte es keiner haben, weil es den Leuten zu groß war.
Okay.
Das war halt, also es hat zwei Fensterklappen, das ist 2 Meter mal 1 Meter groß.
Boah, schon.
Wenn man es transportieren will, braucht man schon 2 Leute. Also es ist ordentlich groß und auch recht schwer. Und deswegen nutze ich es halt.
Praktisch. Eine ganz andere Variante sind ja auch Folientunnel, ne? Also für wen bietet sich das denn an und was gibt es dabei zu beachten?
Ja, Folientunnel eignen sich natürlich auch, wenn man früh im Jahr mit dem Gärtnern anfangen will. Also die eignen sich vor allen Dingen auch gut als Abdeckung für normale Gartenbeete.
Mhm.
Da nimmt man so Federstahlstangen, die steckt man so bogenförmig in die Erde
und da
wird einfach eine Folie drüber gespannt, meist eine Lochfolie. Und ich sehe es trotzdem ein bisschen kritisch, weil Kunststofffolie im Garten möglichst vermieden werden sollte. Und mit der Zeit wird die auch so ein bisschen spröde durch das UV-Licht und so. Und dann wird Mikroplastik freigesetzt und so weiter. Also ich versuche das zu vermeiden, Folie im Garten zu verwenden. Zumindest, wenn man sieht, sie bekommt erste Risse, sollte man die auf jeden Fall entsorgen und austauschen. Und bei Folientunneln natürlich ganz wichtig, Sturmsicherung. Also man muss die Ränder wirklich mit Erde, wenn es geht, mit Erde abdecken.
Reicht das? Oder?
Ja, also nicht nur, also aber erstmal mit Erde abdecken und dann auch noch Steine drauflegen. Also irgendwelche Ziegelsteine oder irgendwelche Betonpflastersteine oder sowas. Also die Ränder müssen wirklich gut befestigt sein, weil sonst weht der Tunnel bei Sturm weg. Da kann man nichts machen. Dann gibt es auch noch als Alternative, was ich besser finde, das habe ich mal im Internet gesehen. Ich glaube, wir haben es auch schon mal im Heft vorgestellt. Das sind so Tunnelelemente, so stabile Tunnelelemente, transparente aus dickerem Kunststoff.
Mhm.
Die kann man so zu einem längeren Tunnel kombinieren. Die werden quasi wie so 4 Dachziegel übereinander gesetzt.
Ah, okay.
Und das System, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber das scheint auch ganz pfiffig zu sein und hält auf jeden Fall länger als eine Folie.
Definitiv. Also hier lohnt es sich halt so schon in puncto Nachhaltigkeit auch zu dem hochwertigeren Materialien irgendwie zu greifen.
Ja, auf jeden Fall.
Viele Hobbygärtner, die haben ja mittlerweile auch ein Hochbeet. Da lässt sich doch sicher super auch so ein Frühbeet, das als Frühbeet nutzen.
Ja klar, man braucht ja im Grunde nur einen passenden Frühbeetaufsatz für das Hochbeet. Und schon hat man ein Frühhochbeet oder ein Hochfrühbeet. Und für einige Hochbeetmodelle gibt es eben entsprechende Aufsätze zu kaufen. Das sind so Komplettsysteme. Ansonsten kann man sie natürlich auch wie normalen Frühbeetkasten selber bauen. Also konstruktiv unterscheidet sich das Ganze ja nicht von einem normalen Frühbeetkasten. Man muss nur gucken, dass man, also die Wände dieses Aufsatzes, dass man die gut mit dem Hochbeet befestigt. Ne, dass das Ganze stabil
ist. Dass es stabil ist, ja.
Und man kann natürlich auch in dem Fall einen Folientunnel einfach darüber spannen. Das geht auch beim Hochbeet.
Ja. Ja, im Frühbeet, da spielt ja auch die Wärme eine ganz wesentliche Rolle, das hast du ja vorhin schon gesagt. Denn die braucht ja das junge Gemüse zum Wachsen. Und Gärtner sind ja smarte Menschen. Und es gibt ja auch Tricks, wie man die Erde im Frühbeet noch auf ganz natürliche Weise erwärmen kann. Ich meine jetzt hier so den Mist, ne? Das ist doch, also nutzt du das auch?
Ich kenne den Trick, ja, aber ausprobiert habe ich das jetzt selber noch nicht. Ich hatte bisher noch keine Lust, so tief zu buddeln.
Ja.
Man muss da nämlich schon eine relativ große Grube ausheben. Also die sollte schon so, ich denke, so 30, 40 Zentimeter tief sein und dann eben eine entsprechende Fläche. Und die füllt man dann zuerst mit Herbstlaub und dann eben mit Pferde- oder Rindermist. Den muss man dann auch so ein bisschen einebnen, ein bisschen festtreten.
Mhm.
Und ich glaube, die ganze Schicht, die sollte so 20 Zentimeter ungefähr hoch sein mindestens. Und dann kommt nochmal 20 Zentimeter Erde drauf. Dann fängt der Mist eben an zu rotten und gibt die Wärme ab.
Dann die Wärme,
und dadurch heizt sich eben die Erde auf. Und das ist so eine Art Bioheizung, wenn man so will, im Frühbeet.
Das klingt ja schon irgendwie ganz gut. Und wieso sollte man ausgerechnet Pferdemist nehmen? Also kann man da auch anderen Mist nehmen?
Also es wird geraten, Pferdemist zu nehmen, weil der besonders viel Hitze entwickelt, wenn er sich zersetzt.
Mhm.
Aber es geht auch mit Kuhmist. Also frischer Kuhmist zersetzt sich auch natürlich und setzt dabei Wärme frei. Und ich denke, an Kuhmist kommt man auch meistens leichter ran als an Pferdemist, könnte ich mir vorstellen. Also ich zum Beispiel.
Das stimmt.
Mein Nachbar hat, der Sohn von meinem Nachbarn, der hat eben einen Rinderhof. Und der hat auch noch Mist. Und da kann ich mir immer so viel holen, wie ich will für meinen Garten. Und wenn man Pferdemist haben will, ich denke, da muss man gucken, wo es Reiterhöfe gibt. Mhm. Die sind nicht so häufig wie irgendwelche Rinderhöfe. Aber im Zweifel kann man auch einfach mal eine Kleinanzeige aufgeben bei eBay-Kleinanzeigen oder sowas.
Das stimmt. Und oder sonst halt mal tatsächlich in dem nächsten Hof irgendwie nachfragen, ne?
Genau.
Gezielt irgendwie. Weil die sind wahrscheinlich auch froh, wenn sie das Zeug loswerden.
Ja, wobei, als ich meinen Kleingarten hatte, da haben wir auch mal Pferdemist bestellt bei einem Reiterhof und das kostete Geld. Also die haben uns den nicht kostenlos gegeben.
Ja.
Verhandlungssache wahrscheinlich.
Bestimmt. Wie bereitet man denn jetzt eigentlich die Beete für die frühe Aussaat richtig vor? Also gibt es da noch irgendwas Spezielles irgendwie zu beachten?
Nee, also die Beetvorbereitung, die unterscheidet sich nicht von einem normalen Aussaatbeet im Garten. Ja. Egal, ob es jetzt früh oder später bepflanzt oder ausgesät wird. Die wichtigsten Regeln sind einfach, dass der Boden sehr locker sein muss, sehr feinkrümelig und eben auch durchlässig. Und man sollte auch ein bisschen Kompost drüber streuen. Mhm. Aber wenn es geht, gesiebten Kompost. Also der sollte keine zu groben Bestandteile haben. Mhm. Und der muss auch gut durchgerottet sein. Also ausgereift oder reif, wie man so schön sagt.
Genau, reifer Kompost.
Und der wird dann zum Schluss einfach oberflächlich so leicht eingehakt.
Dass ein schönes, feines Bett ergibt.
Genau.
Jetzt haben wir schon viel über die ganze Vorbereitung gequatscht. Jetzt geht's mal ins Eingemachte, Volkert. Kannst du noch mal einige kältefeste Gemüse nennen? Oder sagt man überhaupt kältefest?
Also kältefest ist immer relativ.
Ja, ne?
Ja, also es gibt natürlich Gemüsearten. Es gibt Gemüsearten, die keimen bei relativ niedrigen Temperaturen. Mhm. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie kältefest sind, aber sie keimen halt relativ früh im Jahr schon. Und dazu gehören auf jeden Fall Puffbohnen, aber auch Radieschen, auch Möhren und Spinat, auch Feldsalat, wobei man den eher im Herbst aussät.
Stimmt, ne? Ist eher Herbst.
Also verschiedene Kopfsalate keimen auch schon bei relativ niedrigen Temperaturen. Aber was man trotz allem wissen muss, wenn man früh aussät, kann das doch sein, dass sich die Keimung ziemlich verzögert. Das Thema hat man zum Beispiel bei Möhren. Also Möhren haben ja sowieso eine relativ lange Keimdauer. Mhm. Also nach der Aussaat dauert das schon so 10 bis fast 14 Tage, bis man die Keimlinge sieht. Deswegen kann das manchmal auch wirklich sinnvoller sein, doch ein bisschen später auszusäen, insbesondere bei Möhren, weil die dann einfach schneller keimen, wenn der Boden ein bisschen wärmer ist.
Ja.
Oder wie gesagt, im Frühbeet erwärmt sich der Boden natürlich schneller, aber trotzdem, ich glaube, Möhren würde ich auf jeden Fall auch im Frühbeet nicht vor Februar, Anfang März aussehen. Ansonsten, Kohlrabi wird ja auch immer als typische Frühbeetpflanze genannt.
Mhm. Ja.
Ich habe aber auch mal gelesen, dass Kohlrabi-Sämlinge, wenn sie zu kalt werden, keine Knollen bilden.
Okay.
Das ist mir persönlich noch nie passiert.
Ja.
Aber es scheint wohl so zu sein. Zumindest bei bestimmten Sorten. Und Spinat hatte ich schon genannt, ne?
Genau, Spinat hast du schon genannt, okay. Ja.
Genau, ja, das sind die, die mir jetzt so spontan einfallen.
Was ist eigentlich üblicher im Frühbeet, die Jungpflanzen zu setzen oder direkt auszusehen?
Also theoretisch geht natürlich beides, aber einen Frühbeetkasten würde ich immer mit Jungpflanzen bepflanzen. Da nutze ich dann einfach die Vorkultur im Haus bei bestimmten Pflanzen, zum Beispiel eben bei Kohlrabi oder auch bei Salaten, weil die da doch wesentlich schneller keimen. Man kann natürlich auch frühe Gemüsearten frühzeitig im Garten aussäen, aber dann würde ich eher einen Folientunnel oder diese Tunnelelemente über das Aussaatbeet spannen.
Okay.
Die kann man dann nämlich wegnehmen und die Pflanzen einfach wachsen lassen.
Dann wird wachsen
lassen. Und man kann auch einfach größere Beete damit anlegen. Ein Frühbeetkasten ist ja doch von der Größe immer ein bisschen begrenzt.
Begrenzter, ne? Ja.
Genau. Und was viele Leute auch nicht so auf dem Schirm haben, man kann natürlich ein Frühbeet auch für die Saisonverlängerung nutzen. Zum Beispiel für Feldsalat. Also man kann da problemlos im Oktober, November noch Feldsalat aussehen. Also es ist quasi nicht nur ein Frühbeet, sondern auch ein Spätbeet.
Ein Spätbeet. Und wenn du jetzt Gemüse auf der Fensterbank vorziehst, auf was achtest du, wenn du die dann ins Frühbeet auspflanzt?
Das Abhärten ist auf jeden Fall wichtig, weil sie im Haus zum einen eine relativ schwache Lichteinstrahlung haben. Und wenn sie dann draußen mit dem direkten Sonnenlicht konfrontiert werden, da brauchen sie eine Weile, um sich dran zu gewöhnen. Und natürlich auch die niedrigeren Temperaturen.
Die Temperatur, ne? Ja.
Und deswegen sollte man sie erstmal für ein paar Tage rausstellen, erstmal so in den Halbschatten oder Schatten und dann so langsam in die Sonne. Also 4-5 Tage reichen in der Regel, Dann sind die abgehärtet und dann kann man sie auch ins Frühbeet auspflanzen.
Man sagt ja, Erfahrung ist die Summe von Fehlschlägen. Volkert, ist dir eigentlich auch schon mal so ein Fauxpas im Frühbeet unterlaufen?
Ja, das ist mir tatsächlich mal passiert. Also mir sind letztes Jahr junge Salatpflanzen verbrannt, gleich nach dem Pflanzen. Ich bin dann übers Wochenende weggefahren. Mhm. Wenn man bei meinem Frühbeet, das hat zwei Fensterheber, und wenn man das bepflanzen will, muss man diese Fensterheber aushaken. Sonst kann man die Klappen nicht ganz öffnen.
Okay.
Dann habe ich eben diese Klappen ganz geöffnet, die Fensterheber ausgehakt und habe vergessen, sie wieder einzuhaken. Und dann haben die sich natürlich nicht geöffnet. Und es war an dem Wochenende doch relativ sonnig. Und das haben die dann nicht gepackt.
Oh je.
Ja, die waren dann doch, ein paar sind durchgekommen, aber einige waren tatsächlich ziemlich verbrannt.
Ja. Also haben die dann auch so richtig braune Blätter oder sind die einfach nur total schlapp?
Ja, die waren schlapp und hatten auch braune Blätter.
Hm.
Ja.
Schade, ne? Aber na gut.
Passiert.
Passiert, das stimmt. Beim Gärtnern unter der Haube ist ja Lüften auch ein ganz wichtiges Thema. Wieso?
Ja, der Treibhauseffekt führt eben dazu, dass es unter der Abdeckung ziemlich warm wird, sogar ziemlich heiß wird. Mhm. Und wenn die Temperatur dann irgendwann über 40 Grad steigt, dann wird es auch für die Pflanzen kritisch, weil dann zersetzen sich Proteine und dann funktioniert der Stoffwechsel nicht mehr und die können dadurch wirklich auch dauerhaft geschädigt werden. Und das passiert natürlich vor allem im Sommer im Gewächshaus sehr schnell, wenn man nicht aufpasst und eben das Gewächshaus nicht gut lüftet. Und deshalb sollte man da auf jeden Fall im Sommer die Tür immer offen lassen und auch sicherstellen, dass die Fensterheber funktionieren oder die Luken von Hand öffnen und auch durchaus nachts geöffnet lassen. Und beim Frühbeet kann man zum Beispiel bei sonnigem Wetter einfach einen Holzklotz zwischen Fensterklappe und Wand klemmen, damit das Ganze belüftet wird. Das reicht eigentlich schon aus. Dann wird es darin auch nicht zu warm.
Ja. Welche Vorteile hat, abgesehen von einer frühen Ernte, diese frühe Aussaat noch oder das frühe Pflanzen?
Für den professionellen Gartenbau hat es vor allen Dingen wirtschaftliche Gründe. Je früher man mit dem fertigen Gemüse aus heimischer Produktion am Markt ist, desto bessere Preise kriegt man natürlich. Aber man kann auch als Hobbygärtner mit einer Ernteverfrühung manchmal den Schädlingen ausweichen. Mhm. Zum Beispiel die Puffbohnen, wenn man die wirklich früh aussät, dann sind die mit ein bisschen Glück schon erntereif, bevor die Bohnenläuse sich so richtig drüber hermachen. Und die kommen bei Puffbohnen wirklich immer. Da
Echt?
Kann man überhaupt nichts dagegen machen.
Okay.
Ich habe noch nie Puffbohnen ohne Bohnenläuse gesehen.
Echt krass.
Bei Radieschen und auch Rucola ist es günstig im Frühbeet, wenn die Erde einigermaßen feucht ist, weil die Erdflöhe dieses Klima nicht so mögen. Erdflöhe mögen gerne trockene Erde, trockene Luft.
Mhm.
Und die machen ja diese kleinen Löcher in die Blätter.
Ja.
Die fressen ja bei Radieschen auch so ein bisschen die Knollen an.
Stimmt, habe ich auch schon mal gesehen.
Und wenn man die relativ feucht hält, und das geht natürlich im Frühbeet besser als unter freiem Himmel, dann hat man mit ein bisschen Glück eben keine Probleme mit Erdflöhen.
Mhm. Spannend. Jetzt möchte ich doch noch mal auf die Schnecken eingehen. Du hast ja eben gesagt, dass man damit im Frühbeet ja noch keine Probleme hat. Aber wenn jetzt die Witterung schon etwas milder ist, also ich meine, die lauern doch irgendwie immer an jeder Ecke, oder?
Klar, wenn man Pech hat, dann hat man natürlich ausgerechnet ein Schneckengelege unterm Frühbeet oder unterm Frühbeetkasten oder beziehungsweise im Frühbeetkasten.
Das wäre noch schlimmer.
Deswegen ist es auch sinnvoll, dass man schon früh im Jahr einmal mit dem Sauzahn das Ganze tief durchgrubbert. Da legt man dann, falls Gelege in der Erde sind, legt man die frei und dann unter freiem Himmel trocknen die auch relativ schnell aus oder werden eben auch von Vögeln gefressen oder von anderen Tieren. Aber wenn man es nicht macht, dann kann es natürlich passieren, dass die Schnecken auch früher schlüpfen durch die Wärme und sich dann über das junge Gemüse hier machen.
Ja, stimmt. Ne? Wenn die dann durch das wärmere Klima in so einem Frühbeetkasten dann...
Genau. Die sind dann auch früh dran.
Ja, auch früh dran. Könnte eine böse Überraschung werden. Ja,
genau.
Okay. Nee, das hatte ich noch so auf meiner Liste hier stehen gehabt. Nee, spannend. Ja, dann habe ich jetzt eigentlich auch soweit so meine wichtigsten Fragen geklärt. Hast du noch irgendwas zu ergänzen oder fällt dir gerade noch was ein, Volkert?
Nur, dass ich mich auf die neue Saison freue. Wird langsam Zeit.
Oh ja.
Und
wie schon, ne?
Ich wünsche allen Zuhörern erfolgreiches Gärtnern.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Dann vielen Dank, Volkert, für deine vielen Antworten.
Danke, dir auch.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ich hoffe, ihr konntet ein paar gute Tipps für den frühen Saisonstart mitnehmen. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch eure Fragen, Anregungen oder Bilder über Instagram oder per E-Mail zuschicken. Die Adressen dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr diesen tollen Podcast bei eurem Lieblingsstreaming-Dienst abonnieren. Bis zum nächsten Mal, eure Carina.